ARD.
Endlich wieder die perfekte Balance zwischen Quatsch und Wissenschaft. Endlich wieder Fakt ab. Heute mit
Aeneas Roch, dem Großmeister der Geometrie.
Und Charlotte Grieser, heute die Ritterin der Radioaktivität. Warum erzähle ich dir gleich? Was hast du im Angebot, Aeneas?
Ich habe einen wichtigen Warnhinweis mitgebracht für alle, die uns zuhören. Leute, das ist jetzt wirklich essentiell für die Feiertage. Aus Daten lernen ist immer gut. Und wir haben Daten aus den USA, besorgniserregende Daten. Und die zeigen, am Tag nach Thanksgiving besteht eklatant höherer Bedarf an Notfalleinsätzen für Klempnerinnen und Klempner.
Ist es das, was ich denke? Ist es
das ist die Datenlage. Ja? Was denkst du denn?
Ja. Nein, das hört sich jetzt so. Also, ich meine, wann kommt die Klempnerin? Die Klempnerin kommt, wenn das Klo verstopft ist. So, warum ist das Klo verstopft? Weil jemand viel zu viel Klopapier benutzt hat. Oder die Menge des zu spülenden Gutes zu groß war.
Ja.
Ist das, ja?
Zahlen lügen ja erstmal nicht. Die Interpretation ist dann individuelles Vergnügen. Ich habe gelesen, dass tatsächlich unter den Klempnerinnen und Klempnern in den USA es schon einen festen Begriff gibt, nämlich nach dem Black Friday kommt der Brown Friday.
Oh Gott, ist nicht dein Ernst? Oh Gott.
Die Daten.
Na gut, da verdienen die besonders viel Geld, ne?
Kann man auch sagen, genau. Das ist vielleicht ein Feiertag für die. Genau, vielleicht ist es gar nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm. Es ist doch deren Beruf, ja. Ich war vollkommen auf dem falschen Dampfer, du hast recht. Die Daten kommen aus dem Online-Portal Yelp. Das ist der im Wesentlichen gelbe Seiten mit Bewertungen. Kennst du noch gelbe Seiten?
Ja, auch ich bin in den 80ern geboren, mein Herz.
Für die Jüngeren, liebe Kinder, es ist sowas wie ein Online-Branchenbuch, wo man Geschäfte und Restaurants, Hotels, Bars, Clubs,
Klempner.
Dienstleiter, Klempner bewerten kann. Da kann man gucken, aha, 5 von 5 Sternen, ja prima, den buche ich auch. Und was hat diese Plattform gemacht? Sie hat Suchanfragen analysiert, 2 Wochen vor und 2 Wochen nach Thanksgiving. Und Sie sehen im Vorjahr 2023 einen Anstieg bei den Suchanfragen für Notfall, Sanitär, Notdienst. Ein Anstieg um 65%.
Im Vergleich zu vor Thanksgiving.
Genau. An Thanksgiving, direkt danach, ist der Anstieg und man sieht halt, der piekt einmal hoch und fällt dann wieder ab. Man kann es auch verfeiner auflösen. Man kann zum Beispiel gucken, in welcher Stadt ist das besonders krass. Da wurde identifiziert Los Angeles. Da steigt die Suchanfrage rund um verstopfte Toiletten und Abflüsse um 73%. Und wenn du das auf einzelne Suchbegriffe aufdröseln willst, also Abflussreinigungsdienst macht einen Anstieg um 175%.
What?
Und Sanitärreparatur.
Aha.
400%.
Was? Ach du Okay.
Ja.
Ja.
Und jetzt kann man sagen, okay, irgendeine komische Plattform. Nein, Leute, könnt ihr auch mal ausprobieren. Ist ja sowieso immer ein großer Spaß. Guckt mal bei den Google Trends. Vielleicht setze ich euch den Link dazu in die Shownotes. Da kann man halt gucken, welcher Suchbegriff wurde wann wie oft aufgerufen. Und Emergency Plumber findet auch bei Google Trends einen kleinen Peak. Also man sieht es auch unter den Google-Anfragen, rankt es hoch. Die Leute haben offenbar in Amerika ein verstärktes Bedürfnis nach Sanitärreparatur an einem Feiertag.
Okay, also ich habe 2 Gedanken dazu. Erstens, natürlich werde ich jetzt in der Woche nach Weihnachten, was ja bei uns so die große Fresserei ist, auf jeden Fall, also ich würde mal sagen, das ist schon eher so eine Entsprechung zu Thanksgiving in den USA.
Ja.
Da werde
ja.
ich auf jeden Fall mal die Google-Trends beobachten. Und
ach, ich dachte, du sagst jetzt, da werde ich auf jeden Fall mal öfter auf Toilette gehen. Nein, Google-Trends beobachten ist in Ordnung.
Das kann ich machen, während ich auf der Toilette sitze. Ich besitze ein mobiles Device. Aber eine andere Frage.
Ist das mobile Device Toilette oder Handy?
Die Frage ist mir viel zu privat. Also, die zweite Frage ist, was ist denn eine alternative Erklärung zu der, die mir jetzt als erstes gekommen ist? Also warum könnten Sanitäranlagen noch reparaturbedürftig sein? Entweder sie waren verstopft, das kann daran liegen, dass zu viele Sachen reingeworfen wurden. Und das können ja alle möglichen Dinge sein, ne? Also es kann sein, dass mehr Menschen verstärkt Stuhlgang haben. Es kann auch sein, dass einfach die Leute an Thanksgiving sehr viele Gäste haben und deswegen mehr Leute ein Klo benutzen. Vielleicht fahren alle AmerikanerInnen an Thanksgiving nach L.A. und machen da Urlaub und verstopfen die Klos. Könnte ja auch sein. Es könnte auch sein, dass...
Oder sie fahren an Thanksgiving alle nach L.A., um da auf Toilette zu gehen.
Natürlich, theoretisch wäre auch das möglich. Aber es kann ja auch sein, dass den Leuten das Essen nicht bekommt. Dass die, weil sie sich in so großen Gruppen sammeln, alle gegenseitig mit Magen-Darm anstecken. So. Und deswegen mehr Körperflüssigkeiten, sag ich mal, oben und unten raus in der Toilette landen. Oder dass die Leute mehr Essensreste in der Toilette entsorgen, weil vom großen Festessen so viel übrig geblieben ist.
Ja.
By the way, Leute, nicht machen. Essensreste gehören nicht ins Klo.
Also ich habe mich auch gefragt, ne, so Wildschweinbraten in der Toilette runterspülen, wer macht denn sowas?
Vielleicht nicht am Stück, ja.
Davon würde ich auch
abraten. Also ganz ehrlich, generell, es gibt doch immer noch Leute, die das machen, die ihre Essensreste ins Klo schmeißen.
Ja. Generell kann Fett sich ja prima zusammenklumpen. Das wird also fest. Mm. Also hier die schöne Soße oder Rest von der Ölflasche im Klo entsorgen, das kann klumpen. Und auch Kartoffelstärke ist super zum Verklumpen. Ja. Also während wir für das Festmahl einkaufen und kochen, lasst uns einen Moment innehalten und an die Leute denken, die einen Tag später bei uns im Abfluss stochern müssen und nichts in den Abfluss tun. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss.
Oder es doch machen und dann verdienen sie halt besonders viel Geld, so, weil sie auch noch den Notfalltarif kriegen.
Genau, wir zünden nicht nur eine Kerze an, wir tun aktiv was für unsere Mitmenschen. Ja. Aber ehrlich gesagt, könnten wir ihnen doch einfach das Geld auch so geben, ohne dabei die Toilette zu verstopfen. Also wenn ihr ein Herz für Klempnerinnen und Klempner habt, könnt ihr auch einfach so spenden.
Übrigens zum Thema, ich bleibe mal bei Brown Friday, das gefällt mir gut. Das ist ein schöner Euphemismus für alles, was mit menschlichen Fäkalien zu tun hat. Ich finde, wir sollten das ab sofort einfach als Synonym verwenden. Ich habe gerade gesehen, es gibt ein sogenanntes Consensus Paper, also ein von ExpertInnen gemeinsam verabschiedetes Paper, und zwar zur Untersuchung von Darmmikrobiota. So, es gibt wohl bisher keine Standards, die überall gelehrt und praktiziert werden, sondern ganz viele verschiedene Diagnostiken und wie das immer so ist, kommerzielle Anbieter, die dir das DIY-Stuhl-Test-Kit für zu Hause verkaufen. Falls ihr das macht, werft es hinterher nicht ins Klo, Leute. Und die Forschenden sagen, für so normale Sachen wie, was ist denn das für ein Durchfall, den ich da habe und brauche ich ein Medikament, sind jetzt die normalen Tests, die man natürlich schon seit Ewigkeiten in den Hausarztpraxen macht, prima. Aber so wirklich spezialisierte Sachen wie Früherkennung von bestimmten Krankheiten oder wenn jemand eine Darmerkrankung hat oder bei Krebs, da sollte man einfach, wenn es einen Verdacht gibt, zu einem spezialisierten Zentrum gehen. Und ich sehe, okay, es kommt mir irgendwie logisch vor, dass man jetzt dafür extra ein Paper veröffentlichen muss und sagen muss, okay, wir brauchen internationale Standards. Naja, aber anscheinend braucht man für alles internationale Standards.
Ja, ist doch klar, damit du nicht in ein anerkanntes Zentrum gehst, dort einen bestimmten Test bekommst, jemand anders geht in ein anderes Zentrum, bekommt einen anderen Test und eine andere Diagnose. Das wäre doch schlecht.
Ja, das ist richtig. Nee, aber also ich glaube, es geht eher darum, dass das mit den anerkannten Zentren funktioniert, das glaube ich. Aber wenn jetzt alle möglichen Leute irgendwas anbieten und du natürlich auch die lustigen für zu Hause Dinger kaufen kannst, naja, da frage ich mich sowieso, also wer macht denn Gentests zu Hause? Oder das gibt es ja. Oder naja, eben Stuhltests zu Hause oder ich weiß nicht was.
Leute, die vielleicht nicht mobil sind.
Ja, aber das ist ja noch was anderes, was du vielleicht, wo man dann vielleicht sagt, okay, hier, sie bekommen das verschrieben und dann können sie das zu Hause machen. Aber so Sachen, die du einfach so in der Apotheke kaufen kannst. Ehrlich gesagt, wenn ich in der Apotheke oder in der Drogerie, testen Sie mal Ihr Darmmikrobiom, DIY-Stuhltest-Kit kaufe, dem würde ich jetzt nicht so vertrauen. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich eine Diagnose mir zu Hause stellen kann, indem ich selber mal so einen kleinen Teststreifen irgendwo reinstecke.
Erkenntnisgewinn und Neugier ist ja erstmal nicht schlecht. Und wenn du sagst, ich bin nicht wirklich krank, ich möchte niemandem im Untersuchungszentrum den Platz wegnehmen, aber ich habe Lust, was über mein Mikrobiom zu lernen. Und wenn du sagst, nach den Urzeitkrebsen und dem riesen Solarballon, da ist einfach nichts mehr gekommen. Ich möchte das nächste Level knacken, dann tut es vielleicht das Do-it-yourself-Stuhlkit.
Okay, ich weiß, was du zu Weihnachten kriegst. Eigentlich ist mir das nur deshalb besonders aufgefallen, weil die Hauptautorin dieses Papers von der italienischen Universität Università Cattolica dal Sacro Cuore kommen. Ich finde ja dal Sacro Culo angemessener in diesem Zusammenhang. Ineas, ich bin jetzt sehr froh, dass ich mit dem Stuhltest-Kit für zu Hause ein neues Weihnachtsgeschenk für dich gefunden habe. Denn
wehe.
Eigentlich hatte ich mir was anderes ausgedacht, aber es kostet leider $13,200.
Das ist ja eher, also, so finde ich, angemessen für ein Geschenk für mich, aber in Ordnung.
Das stimmt, aber ich verdiene mit dem Podcast nicht so viel Geld, dass ich dir das schenken könnte.
Hinweis an den SWR.
Also ein Spielzeug aus den 1950er Jahren wurde gerade für nämliche Summe versteigert. Es heißt Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory, auch bekannt als das gefährlichste Spielzeug der Welt.
Das klingt schon gut.
Ja.
Also ist es ein Kernkraftwerk für zu Hause oder was ist das?
Das habe ich auch erst gedacht, der Name ist leider etwas irreführend. Atomenergie kann man damit nicht erzeugen, glücklicherweise, möchte ich sagen. Ich erinnere mich da an eine Simpsons-Folge, wo Kinder ein Kernkraftwerk bauen sollten. Aber dieses Spielzeug-Kit, das ist wie so ein Experimentierkasten, enthält Uranerze. Also das Spielzeug ist radioaktiv.
Da ist also schon ein bisschen Energie drin.
Oh ja.
Kommt jetzt kein elektrischer Strom raus, aber Strahlung.
Genau, so. Also das Ding wurde auch nur irgendwie 2 Jahre lang verkauft und dann nicht mehr.
Sekunde nochmal, von wann ist das?
Aus den 50ern.
Wusste man das da noch nicht? Also ich hätte jetzt gedacht.
Doch.
Aha, okay.
ja, das ist der Witz an der Sache. Pass auf. Also, das wurde auch nur deshalb nur 2 Jahre verkauft. Nicht, weil jemand gesagt hat, oh, das könnte aber vielleicht doch ein bisschen gefährlich sein, sondern weil sich das einfach scheiße verkauft hat. Das Ding kostete nämlich ungefähr $50. Das wären heute ungefähr $500, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, ne, das war teuer. Da drin sind ein Geiger-Müller-Zählrohr, aka Geiger-Zähler, also das Ding, mit dem man radioaktive Strahlung messen kann. Dann eine kleine Nebelkammer, die kann man aufbauen.
Ach, cool.
Dann kommen da radioaktive Stoffe rein. Dann gibt es Prüfstrahler, die sind auch radioaktiv. Und dann kannst du den Zerfall beobachten, ne? Weil im Nebel werden die Ionenspuren sichtbar.
Ja, das ist doch super. So was macht man ja sonst im Physikpraktikum.
Genau, im Studium. So,
im Studium.
Das Ding ist für Kinder gedacht.
Mhm.
Also an sich würde ich sagen, es ist ja eine schöne Idee, um das Interesse an Physik zu wecken. Aber ob ich das jetzt einem Kind in die Hand drücken würde, ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben. Und deswegen habe ich beim Bundesamt für Strahlenschutz angerufen. Hatte den sehr netten Helge Kröger am Telefon, der arbeitet zur Strahlensicherheit. Vielen Dank an dieser Stelle. Und er meinte, ach ja, also das Schlimmste, was da drin ist, ist Uraninit, auch bekannt als Pechblende. So, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das braucht man tatsächlich zur Herstellung von spaltfähigem Plutonium. Ja. Und das strahlt an der Oberfläche auch so entspannte 200 Mikrosievert ab. Das ist jetzt nicht ohne, mal so zum Vergleich, 20 Millisievert ist das, was Leute, die so beruflich mit Strahlung zu tun haben, maximal im Jahr abkriegen sollten. Also 200 Mikrosievert sind 0,2 Millisievert mal 100, also 100 mal das Uraninit da in der Hand pro Jahr, also 100 mal spielen pro Jahr mit diesem Experimentierkasten und dann hast du die Grenze ungefähr erreicht. So, also, ne? Es ist jetzt nicht.
Ja, aber wir wissen ja alle, dass wenn so ein Spielzeug neu ist, das wird dann 2-3 Tage bespielt und danach liegt das in der Ecke. Also deswegen 100 Mal spielen heißt ja schon jeden dritten Tag.
Genau.
Ich würde sagen, das ist ungefährlich. Oder bin ich da zugelassen?
Also Dr. Kröger meinte zu mir, naja, also mit Sicherheit nicht unters Kopfkissen legen, so flapsig formuliert. Also diese Uranerze, die sind in einem Plexiglasbehälter, der schirmt das meiste ab. Das strahlt heute auch noch das Zeug, ne? Das ist jetzt nicht so, als das hat eine hohe Halbwertszeit. Das Ding ist, wenn ich das aufmache, kommt natürlich mehr Strahlung dran. Okay, du sagst realistisch, das Spiel wird nicht so oft vielleicht gespielt, aber die Strahlung ist gar nicht das Gefährlichste daran.
Sondern? Der Geschmack.
Du bist auf der richtigen Spur. Also.
Oh, okay, wenn du es isst, dann ist es natürlich, also wenn du es runterschluckst, dann strahlt es natürlich weiter, nicht so gefährlich, aber von innen und das ist nicht so gut.
Auch das ist nicht das Problem. Das Zeug ist hochgiftig.
Ach, einfach giftig, es ist einfach, okay, ganz normal.
Einfach so ganz normal giftig, genau, und es zerbröselt leicht. So. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, was passiert. Kind spielt damit, dann fliegt irgendwie der Kasten mal in die Ecke oder so. Ne? Das, also leicht heißt wirklich leicht, ja. Also das kannst du so mit den Fingern abbröseln. Das heißt, da geht so ein bisschen Staub oder so kleine Bröckchen ab. Du machst den Plexiglasbehälter auf oder das Kind macht den Plexiglasbehälter auf, weil es das tolle Experiment machen will. Fasst das Uraninit an. Der Staub bleibt an den Fingern. Finger landen irgendwann im Mund schon gegessen. So.
Ja, das ist wirklich nicht gut.
Also wenn du das im Physikpraktikum machst, dann machst du das im Labor und mit Handschuhen und mit Atemschutzmaske. Aber du machst das nicht in deinem Kinderzimmer.
Pipettieren mit einer Hand und in Flipflops und so, das macht man dann später, ja. Ne? Aber genau. Ja, das stimmt. Es ist gerade bei giftigen Sachen und auch generell bei nicht giftigen empfiehlt sich immer nicht an den Werkzeugen lecken. Weißt du, was die Halbwertszeit von Uraninit ist?
Nein.
Ich hätte jetzt mal so geraten, Größenordnung, weiß nicht, 4 Millionen Jahre. Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall nicht 70 Jahre. So.
Nee, nee.
Und du hast vorhin noch mal gefragt, warum gab es das Ding?
Halbwertszeit 4 Milliarden Jahre? Ich schaue das gerade nach. Also 4 Milliarden, das glaube ich jetzt nicht. Egal, das ist eine Rechercheaufgabe für euch, Leute, wenn es euch interessiert. Es ist egal, wir werden es eh nicht erleben, ob das jetzt Millionen oder Milliarden Jahre sind. Wir werden es vorher anderweitig schaffen, uns den gar auszumachen. Also.
Richtig. So, du hast eben noch mal gefragt, warum es so etwas überhaupt gab. So, man wusste das damals, ja, wir befinden uns in den frühen 50ern, Anfänge des Kalten Krieges, atomare Aufrüstung. Das Interesse der Amis an Radioaktivität ist groß. Und deswegen ist auch der Geigerzähler damit drin. So, die Kinder sollen nämlich nicht nur lernen, dass Radioaktivität und Physik spannend sind, ne, und man da hinterher sowas ja vielleicht auch mal beruflich machen könnte, sondern die sollen mit diesem Geigerzähler durch die Gegend laufen und klar Strahlenquellen finden. Das ist ja im Prinzip auch eine ganz nette Idee, ne? Wir haben überall radioaktive Hintergrundstrahlung, die ist ungefährlich, ne? In allem. Also alles strahlt irgendwie so ein bisschen.
Banane.
Paranüsse sogar relativ stark. Das sollte man zum Beispiel nicht essen, wenn man schwanger ist. Oder nicht zu viele zumindest. Ja, aber auch Trinkwasser, Luft. Also überall ist ja Radioaktivität. Und wenn man dann mal so einen Geigerzähler in die Hand nimmt und mal guckt, oh ja, das ist ja eigentlich auch ganz spannend, dann ist es so eine praktische Erfahrung. Aber es gab einen Wettbewerb. Wenn das Kind etwas stärker strahlendes Gestein findet, im Hinterhof, beim Waldspaziergang, keine Ahnung, dann sollte es das einsenden und schön dazu schreiben, wo es das gefunden hat.
Um daraus eine Waffe zu machen, oder?
Damit neue Uranquellen gefunden werden konnten.
Ach ja.
Genau. Kinderarbeit, unbezahlte Prospektoren.
Heutzutage müsste man dann machen, liebe Kinder, haltet die Augen auf mit eurem Salzmessgerät, ob ihr irgendwo noch ein Endlager findet. Dringend gesucht. Nur in Bayern müsst ihr nicht gucken, da kommt ja eh keins hin.
Genau. Übrigens, wer den Kasten mal sehen will, das Deutsche Museum in Berlin hat auch einen. Und die Behälter sind geschlossen.
Wir amüsieren uns hier ja bei Fakt ab gerne mit und über künstliche Intelligenz. So. Haha, witzig, was die KI jetzt schon wieder kann. So, ich lasse mir die beschämenden Ergebnisse der Weltklimakonferenz als lustiges Gedicht schreiben. Oder erklär mir den Niedergang der Demokratie, als wäre ich doof. Sind wir offenbar. Alles sehr unterhaltsam. Jetzt kommt aber was Ernstes. ForscherInnen haben ein KI-Modell gebaut, das DNA bauen kann.
Was?
Also eine KI, die versteht, wie da die Nukleotide zusammenspielen, wie diese paar Bausteine zusammengehören, um einfach alles an Leben und biologischen Funktionen zu steuern, zu beschreiben. Also. Ja.
Das heißt, die könnte uns einen Bauplan auch machen und dann
ja.
Proteine bauen und naja, alles, was dann daraus. Was?
Ja. Also, es ist sehr komplex, wie die paar Bausteine, die wir da in uns tragen, zusammenspielen und
also,
einfach alles hier, ne, von Tier über Pflanzen bis zum Menschen alles das produzieren. Und das ist natürlich sehr komplex. Und das, wir kennen den Bauplan nicht, wir wissen das nicht. Wir kennen einzelne Bausteine, wir kennen da bestimmte funktionale Gruppen und sowas und sagen, ja, das macht das, das macht das. Aber alles haben wir noch nicht verstanden. Und zu sagen, hier, liebe KI, guck sie doch mal an. Das könnte uns doch helfen, die Evolution besser zu verstehen. Oder wenn du nicht so der Typ Grundlagenforschung bist, dann kann es auch helfen, Krankheiten zu erforschen und Behandlungen zu entwickeln.
Das heißt, diese KI wurde gefüttert mit allem, was wir schon wissen? Oder wie ist das? Die kriegt doch keine biologische Probe rein, oder?
Nee. Hier, guck dir das Reagenzglas an. Man kann KI speziell auf eine Aufgabe trainieren und sagen, so, du bist jetzt nur dafür da, das und das zu tun. Und das gibt's auch schon. Wie falten sich Proteine? Wie Anziehungskräfte innen drin sorgen ja dafür, dass die nicht einfach Stück für Stück alle die Bausteine in einer Reihenfolge sind, sondern dann drehen die sich und bilden irgendwie so Faltblätter oder geringelte Strukturen, so wie Locken und so. Und das gibt's schon. Man kann aber auch sagen, ich nehme so ein Large Language Model, also sowas wie ChatGPT. Denn so ein Modell, ChatGPT zum Beispiel, das lernt ja, welche Wörter muss ich zusammenbasteln, damit da ein sinnvoller Text rauskommt. Und die Idee ist zu sagen, statt Wörter kannst du auch Nukleotide nehmen. Wie muss man die jetzt zusammenbasteln, damit eine sinnvolle DNA rauskommt? Ja. Und das gab es auch schon. Es ist alles, ich glaube, es gab alles schon irgendwann. Aber das, was jetzt neu ist, ist, dass sie gesagt haben, bisher ging das nur mit relativ kurzen DNA-Abschnitten. Und größere Kontextlängen sind schon wichtig, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben, Verbindungen zwischen bestimmten Genen zu identifizieren und nicht nur im Klein-Klein zu bleiben. Also sie können es jetzt mit längeren Abschnitten und sie können es jetzt auch mit Einzelnukleotiden. Bisher konnte man immer nur so Gruppen von Nukleotiden machen. Jetzt kannst du also sagen, hier, ich gebe dir, liebes Modell, 80.000 bereits bekannte Genome von Mikroben. Schaue und lerne. Und dann kriegst du noch ein paar Millionen Sequenzen dazu von Viren, die auf Bakterien gehen. Und noch so ein bisschen anderes Zeug, wo DNA drin ist. Hier, guck dir an, wie diese Baupläne sind.
Dann lernt die KI und dann produziert sie was?
Genau, was soll schon schiefgehen, ne? Was soll schiefgehen, wenn die den Bauplan des Lebens lernt? Ja, ne? Siri, Serin, wo ist da der Unterschied? Alexa, Alele, klingt ja alles gleich. GPT, ob das jetzt ein Generative Pre-Trained Transformer ist oder Guanosin-Triphosphat. Alles das Gleiche, nur Buchstaben. Also das Modell versteht jetzt, wie DNA geht. Und jetzt haben sie es getestet. Gesagt, okay, dieses Modell, sie haben es EFO genannt.
Oh, EFO.
Vielleicht sächsisch. Odom und EFO. EFO. Vielleicht auch EFO wegen Evolution. Sie haben gesagt, okay, dann sag doch mal vorher, wie sich eine bestimmte Mutation am Ende auf das fertige Protein auswirkt. Ich mache eine Genmutation und jetzt sollst du mir mal sagen, liebe KI, was passiert denn jetzt wohl mit dem gesamten Protein? Und das Coole ist, was sie gemacht haben, sie haben diese Vorhersage genommen und verglichen mit echten Laborexperimenten. Ja. Also sie haben Zeug genommen, was du im Labor schon ausprobiert hast. Und dann konntest du sehen, cool, dieses generelle Modell funktioniert genauso gut wie andere KIs, die nur auf Proteinsequenzen spezialisiert sind. Erster Schritt. Zweiter Schritt.
Es geht noch weiter?
Ja, das war nur zum Warmwerden. Es dreht gleich richtig ab. Ein cooles Feature an ChatGPT ist ja, dass es auf eine gewisse Art und Weise kreativ ist. Du kannst ihm mal so eine Aufgabe geben und es arbeitet dir nicht nur stumpf ab, sondern macht dir auch Vorschläge, gibt Ideen. Und dann haben die gesagt, hier, guck mal, liebe KI, du kennst doch die bekannte Genschere CRISPR. Bau mir doch mal eine neue. Ich möchte so ein Werkzeug, mit dem ich Moleküle schneiden kann. Gene schneiden. Und das Modell hat mal eben eine Million potenzieller Versionen der entsprechenden Moleküle entworfen. Und jetzt haben sie die 11 vielversprechendsten davon genommen und einfach mal im Labor nachgebaut.
Und sie funktionieren?
Das stand da nicht.
Steht da die Adresse von dem Labor?
Wenn du diese Genschere verbessern möchtest oder ne, die auf oder generell weiterentwickeln möchtest, dann musst du ja im Wesentlichen auf Evolution warten, bis du bestimmte Varianten der passenden Moleküle hast. Jetzt kann man einfach drauf loslegen. Wenn das was wird, frage ich mich, wer kriegt denn dann den Nobelpreis? Der Programmierer
Evo,
oder?
Natürlich.
Evo. Ja. Klar sagen die, das Modell hat auch Halluzinationen. Haben nicht geschrieben, welche, aber ich kann mir vorstellen, dass es keine Genschere baut, sondern eine Geflügelschere oder eine Bastelschere. oder einfach Unsinn. Und jetzt sagen die, trotz Halluzinationen ist die KI immer noch besser, neue Molekülbaupläne zu finden, als wenn du einfach so drauf los versuchst.
Ja klar, die kann halt einfach viel mehr durchrechnen. So, es geht halt einfach 100.000, ich weiß nicht wie viel mal schneller.
Und sie hat vielleicht ein anderes, in Anführungsstrichen, Verständnis, was zusammengehört.
Ja.
Auch hier könnte jetzt Ende sein, aber jetzt geht's erst richtig los. Wem es bis hierhin noch nicht gruselig genug war, der kann sich jetzt mal eine aztekische Totenkopfpfeife nehmen und ein bisschen spielen. Wenn ich eine KI habe, die DNA versteht, die weiß, wie man Leben baut, was würdest du damit machen?
Verbrennen und niemandem davon erzählen?
Ja, die haben gedacht, erfinde mir doch einfach mal ein neues Genom für ein neues Bakterium, was es noch nicht gibt.
Ach, nein.
Doch. Und dann haben sie festgestellt, krass, bei diesen Genomen, die jetzt hier produziert wurden, sind relativ viele Gene dabei, von denen wir heute wissen, die brauchst du auf jeden Fall. Also das klappt schon ganz schön gut. Zum Glück, muss man sagen, haben sie festgestellt, viele von denen wir wissen, die braucht man, fehlen auch. Also.
Schön. So viel zum Thema Biowaffen.
Ja. Damit es nicht in die Richtung geht, da stand was drin im Paper, haben sie tatsächlich nur das Modell auf Viren lernen lassen, die nicht auf Menschen gehen. Aber das ist ein schwacher Trost.
Mutationen? Also, ich meine, ja. Viele Viren gingen am Anfang nicht auf Menschen. Wir hatten da vor 2 Jahren da sowas.
Und auch Pflanzen und Tiere, wenn die alle weg sind.
Mittelgut. Ja, schön.
Wenn du jetzt eine KI hast, die im Wesentlichen versteht, wie man DNA zusammenbaut, denkt man natürlich, cool, da kann man jetzt aus dem Vollen schöpfen. Ich frage mich, wie groß muss das Kontextfenster sein, damit du Sachen sinnvoll zusammenbaust? Denn nicht alles, was wir heute antreffen, ergibt jetzt ja noch Sinn, sondern es hat in einem bestimmten Entwicklungszeitraum Sinn ergeben und dann hast du es jetzt halt.
Ich erinnere da nur an die, Geschmackszellen in Hoden. Ja.
Zum Beispiel.
Wann auch immer das Sinn ergeben hat, aber ja.
Also ich frage mich, was die KI dann wohl basteln würde, wenn sie einfach sinnvolle Feature nimmt von einzelnen Lebewesen und sagt, hier, das ist sinnvoll. Und 1+1 muss ja in dem Fall nicht 2 ergeben. Also stell dir vor, du hast einen tollen Fisch, ne, der ist wahnsinnig gut als Fisch und sagst, ich habe den tollen Pfau, er hat ein wunderschönes Rad und kann damit Weibchen beeindrucken und alles. Ein Fisch mit einem prächtigen Pfauenrad stelle ich mir jetzt zum Beispiel unter Wasser eher blöd vor im Sinne von
schwerfällig.
Widerstand. Andererseits, wenn er immer dagegen anschwimmt, bleibt er auch im hohen Alter muskulär fit.
So, ich glaube, ich bin jetzt auch wieder restlos bedient für diese Woche, ehrlich gesagt.
So viele schöne Geschenkideen.
So viele schöne Geschenkideen, ja. Also das heißt, wir haben ja jetzt auch noch über eine Woche, meine Güte. Ich habe rausgehört, du hättest lieber den Experimentierkasten.
Also eine Nebelkammer fände ich schon etwas cooler als ein Stuhlkit.
Vielleicht kriegst du einen Geigerzähler.
Denn man weiß ja auch aus der Wissenschaft, je mehr du suchst, desto mehr findest du auch. Ja? Ich möchte gar nicht wissen. Aber so ein neues, noch nie dagewesenes Bakterium fände ich auch interessant.
Ja, aber ich möchte nicht, dass es in meinem Darm ist, ehrlich gesagt.
Das ist doch ein schöner Wunsch für die Feiertage. Dafür
ja, wenn Ärzte oder KlempnerInnen vor mir sitzen und sagen, oh, das ist ja interessant, sowas habe ich noch nie gesehen.
Dann sollte es lieber ein Klempner sein, ja, das finde ich auch. Oh, Leute, in dem Sinne, kommt gut durch die Feiertage. Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hey, hier ist nochmal Charlotte. Wir haben noch einen Hörtipp für euch. Im RBB-Podcast Alles anders spricht Jana Simon mit prominenten Gästen über einschneidende Momente in deren Leben. Wie sind sie zum Beispiel mit Schicksalsschlägen umgegangen, mit totalen Veränderungen, mit Neuanfängen? Und die tauchen so richtig ein in ihre Vergangenheit. Sie haben Fotos dabei, Briefe, Erinnerungsstücke und erzählen dann darüber. Ein Podcast voller persönlicher Geschichten, inspirierend und vielleicht ja auch anregend zum Nachdenken und manchmal vielleicht sogar Nachmachen. Alles anders, alle 14 Tage in der ARD-Audiothek.